Herzlich willkommen bei unserem neuen Podcast Hippologisch mit Professor Dr. Stodolka.
Dr. Martina Prohaska.
Wir haben uns heute hier zusammengesetzt, um ein wichtiges Thema zu besprechen. Das lautet: Zeige mir dein Pferd und ich sage dir, wie du reitest. Wir selbst sind beide schon seit Kinderschuhen Reiter und Ausbilder. Und haben uns kennengelernt im Zuge meiner Reha-Trainer-Ausbildung in der Schweiz und in Deutschland und haben nun mittlerweile eine langjährige gemeinsame Zeit, die uns verbindet, und haben uns überlegt, für unsere Schüler bzw. auch einfach unsere Kunden ein paar theoretische oder
interessante Bereiche abzudecken und auch ein bisschen näher zu erläutern, denn ein großes Problem, das wir heute ja haben, ist, dass sehr, sehr viel hippologisches Wissen aus der Pferdewissenschaft verloren gegangen ist oder in Verlust zu geraten scheint. Und deswegen haben wir dieses Format hippologisch, weil es ist eigentlich sehr logisch, was wir im Bereich der Pferdewissenschaften dann auch mit dem Pferd und durch das Pferd machen können. Und so sind wir eben zu dieser Formatsreihe, unserem Podcast gekommen. Mein Name ist Professor Stodolka. Ich bin Fachtierarzt für physikalische Medizin und Rehabilitationsmedizin. Ich bin schon seit fast 3 Jahrzehnten gerichtlich beratender Sachverständiger bei den österreichischen Gerichten in forensischen Fällen, in Beurteilung von Reitunfällen, von Kunstfehlerprozessen, aber letztendlich auch von Sicherheitsfragen, Tierschutzfragen, und auch als Fachtierarzt sehr, sehr viel mit der Frage, wie komme ich wieder zu einem gesunden Pferd befasst. So habe ich die medizinische Reitlehre begründet, ein Ausbildungssystem, das als einziges Ausbildungssystem für Pferde auf Tierschutzkonformität zertifiziert worden ist und das sozusagen hier als Möglichkeit dient, Pferde gesund zu reiten, nämlich gesund erhalten zu reiten und auch wieder gesund zu machen. Und die Frau Magister Prohaska war eben bei mir in der Schweiz auf dem Reha-Trainer-Lehrgang und auch in Deutschland und hat sich sehr intensiv mit dieser Geschichte beschäftigt und hat auch aufgrund ihrer ganzheitlichen Ansätze diese Sitzschulungen und Sattelanpassungen und andere sehr interessante Dinge, auf die wir dann auch noch zu sprechen kommen werden, eingebaut, um hier auch den Kunden eben auch unser ganzheitliches System und eine ganzheitliche Lösungsmöglichkeit nach der medizinischen Reitlehre anzubieten.
Ja, mein Name ist Martina Prohaska von Power & Balance. Ich arbeite mittlerweile seit mehr als 2 Jahrzehnten als Reitlehrerin und komme ursprünglich aus dem pädagogischen Bereich. Also ich bin Pädagogin und Sonderheilpädagogin und war lange Zeit als Sonderschullehrerin tätig, in der Beratung tätig und habe nebenbei immer mit den Pferden gearbeitet. Zum Teil im therapeutischen Reiten, aber auch zum Teil im ganz normalen, regulären Reitunterricht. Und bin dann sehr schnell als Reitlehrerin an meine Grenzen geraten, nämlich in der Möglichkeit der Didaktik. Wie bringe ich meinen Schülern näher, was genau sie machen müssen, um ihr Pferd bestmöglich unterstützen zu können? Und zum anderen hat mein Therapiepferd, mein altes, dann mit Arthrosen zu kämpfen gehabt und ich habe hier auch eine Möglichkeit gesucht, sie bestmöglich durchs Training zu unterstützen, um sie einfach im Alter noch gut unterstützend trainieren zu können, damit sie einfach ein langes und so gut wie schmerzfreies Leben führen kann. Ich bin dadurch dann eben auf die medizinische Reitlehre von Professor Stodolka gestoßen und habe mich dann dazu entschlossen, nach meiner Reha-Trainer-Ausbildung mich komplett selbstständig zu machen in dem Bereich. Habe zusätzlich auch noch Sattelfitterkurs gemacht und auch das Polstern gelernt, um halt quasi diese Säulen der Pferdeausbildung, die es braucht, um wirklich ein gesundes Reitpferd zu produzieren sozusagen, anbieten zu können. Und das mache ich jetzt mittlerweile seit 2 Jahren hier auf meiner eigenen Anlage in Burgenland, in Steinbrunn. Und jetzt nutzen wir das tolle Format des Podcasts, um ein paar theoretische Themen und Gedanken, die wir uns eigentlich immer wieder im Diskurs machen, mit euch zu teilen. Unser heutiges Thema soll sein: Zeige mir dein Pferd und ich sage dir, wie du reitest. Dazu gibt es einiges natürlich zu sagen. Vorrangig einmal im ersten Schritt, was macht denn ein gesundes Reitpferd aus?
Da stellt sich einmal die Frage, was ist gesund? In der FE-Richtlinie steht drinnen, dass wir ein Pferd haben müssen, das Pferd muss fit to compete sein. Das heißt, es steht nichts vom Healthy Horse, es steht nichts vom fehlerfreien oder mangelfreien Pferd, sondern es steht von fit to compete Horse. Das heißt, im Grunde genommen brauchen wir ein Pferd, das in der Lage ist, das Reitergewicht möglichst schadlos tragen zu können und das sich mit dem Reitergewicht genauso frei und ungezwungen bewegen können kann, wie wenn es in der freien Natur und auf der Koppel sich bewegen würde. Das sind im Prinzip recht einfache oder sagen wir so, klingt einfach, aber ist natürlich in der Erziehung eines Reitpferdes gar nicht einmal so einfach, denn wir sehen ja in unserem täglichen Alltag, dass sehr, sehr viele Pferde falsch bemuskelt sind, Trageerschöpfung haben, sich selbst zu schwer sind und dadurch natürlich auch nicht mehr in der Lage sind, die entsprechend vom Reiter gewünschten Leistungen, sei Springen, sei einfach brav zu sein, im Gelände mitzugehen, weil die Pferde dann sich natürlich entsprechend mitteilen und dann vielleicht plötzlich problematisch oder als Korrekturpferde dann irgendwo vorgestellt werden. Im Grunde genommen sind das Pferde, die sehr, sehr viele Schmerzen haben oder chronische Schmerzpatienten sind, weil sie eben falsch trainiert worden sind oder mit einer falschen Bemuskelung einer Leistung zugeführt werden, zu denen sie offensichtlich nicht in der Lage sind. Und da gehört natürlich auch die Ausrüstung dazu, die es gar nicht ermöglicht, bei einem ordentlichen Gebrauch die Muskulatur richtig zu bekommen. Dazu gehört natürlich auch das Sitz des Reiters dazu, der es vereitelt, das Pferd sich richtig unter ihm bewegen können kann, Hufbeschlag und so weiter. Aber vielleicht erzählt uns die Kollegin noch etwas aus ihrer Praxis. Wie sieht man, wie der Pferd, in welchen Zuständen sie Pferde bekommt, die auf den Hof kommen und in den Reha-Bereich dann auftrainiert werden?
Sehr gerne. Zu mir kommen häufig Freizeitreiter, der gehobene Freizeitreiter, der sein Pferd wieder fit machen möchte, beziehungsweise der auf Problematiken stößt, die er selbst nicht bewältigen kann. Meistens werden mir dann Pferde vorgestellt mit wenig Muskulatur in der Oberlinie, myofaszialen Verspannungen, muss man wirklich sagen, häufig mit Equipment-Problemen, die man natürlich beheben kann, aber die einfach durch schlecht sitzendes Equipment über längere Phasen des Reitpferdes einfach massive Schmerzen verursacht haben. Dazu kommt dann oft Huffehlstellung und auch eine tatsächlich schlechte Fütterung. Also in letzter Zeit werden mir sehr häufig Pferde gebracht, die tatsächlich in einem ganz schlechten Futterzustand sind. Und um aus so einem Teufelskreislauf herauszukommen, braucht es natürlich dann einige Maßnahmen, die natürlich langwierig sind. Weil da sprechen wir dann nicht von 4 Wochen Reha-Aufenthalt, sondern oft von 6 Monaten. Allerdings ist es natürlich auch so, wenn ich jetzt extern unterrichten bin, wenn mich jemand holt, um in Sitzschulung oder einfach klassischer Reitkunst oder Handarbeit unterrichtet zu werden, dann ist es so, dass ich auch da eigentlich ganz viele Reit- oder auch Reitzeitpferde vorfinde, die mit Axthieb, schlechter Bemuskelung im Rücken, festem Unterhals und tatsächlich häufigen Taktunreinheiten mir schon vorgestellt werden. Und da gilt es dann einfach einmal herauszufinden, wo ist denn das Grundproblem vorhanden?
Ja, und ein großes Manko, das ich auch immer wieder sehe in meiner fachärztlichen Praxis, ist eben die zu wenige Auslastung der Pferde. Pferde sind ja Flucht- und Bewegungstiere und ihre Gesamtkonzeption darauf ausgebaut oder ausgerichtet, sich bewegen zu müssen, damit sie nicht krank werden oder kaputt gehen. Wir haben ja heute sehr viele Zivilisationserkrankungen, die im Grunde genommen sich nur deshalb manifestieren konnten oder können, weil die Pferde zu wenig oder falsch bewegt oder genutzt werden. Und dazu gehört natürlich ganz, ganz wesentlich auch die Fütterung dazu, denn heute ist man an jeder Ecke hört, dass Kraftfutter oder Eiweiß oder Hafer irgendwie was Böses im Pferd bewirkt. Im Gegenteil, ich habe immer wieder gesehen, dass gerade der Hafer durch das Avidin, das in diesen Nährstoffen drinnen ist, ganz wichtig ist für die Entwicklung der Nervenscheidenwand und dadurch natürlich auch ruhigere Pferde erzeugt. Das heißt, diese Idee, dass der Hafer sticht, ist nur bedingt richtig, vor allem nicht dann, wenn die Pferde ausreichend bearbeitet und gearbeitet und bewegt werden. Und ich verweise immer wieder an die Militärfütterungsvorschriften, wo in der Friedenszeit und in Ruhephasen die Pferde 4 Kilo Kraftfutter bekommen haben, nämlich 4 Kilo Hafer und 5 bis 6 Kilo Heu, also nämlich 0,5 bis 1 Kilo Raufutter pro 100 Kilo Körpergewicht. Heute sind wir bei 1,5 bis 2 Kilo pro 100 Kilo Körpergewicht, also fast das Doppelte. Und wir haben sehr, sehr viele Pferde, die Magengeschwüre haben, Probleme haben und die im Prinzip nicht funktionell sind. Und das müsste man sich mal überlegen, warum das bei einer vermeintlich besseren Fütterung heute passiert.
Genau. Und wenn wir uns anschauen, dass wir dann teilweise wirklich unterernährte Reitpferde vorfinden im Unterricht, dann muss man sich schon fragen, wo Individualität geblieben ist. Denn kein Pferd gleicht dem anderen. Und so ist es auch mit der Fütterung zu handhaben. Jedes Pferd hat unterschiedliche Bedürfnisse, ein unterschiedliches Ausmaß in Arbeit und Bewegung. Und da sind wir eigentlich schon bei dem ganz wichtigen Punkt, wie viel Training braucht denn ein gesundes Reitpferd? Da sprechen wir nämlich nicht von, ich komme einmal in der Woche, knall einen Sattel drauf und gehe ins Gelände ausreiten, sondern da sprechen wir eigentlich davon, dass wir ein Pferd sowohl mit Dressurarbeit und in dem Fall auch Krafttraining in der Dressurarbeit fit halten müssen, um dann Ausritte unbeschadet überstehen zu können und dann natürlich auch für den Kopf eine abwechslungsreiche Arbeit anbieten wollen. Also nicht jeden Tag das Dressurviereck zu besuchen, sondern natürlich dazwischen auch mal einen Ausritt zu legen oder eventuell die eine oder andere Stange oder ein Cavaletti mit einzubauen und vielleicht auch mal vom Boden entsprechend gezielte Gymnastik anbieten zu können. Denn nur so kann ich von meinem Partner auch Höchstleistung erwarten. Denn das Pferd ist nicht dazu gebaut, dass es als Reitpferd tätig ist, sondern es ist eigentlich kein Tragetier. Und damit sie uns schade tragen können, müssen wir Sorge tragen, dass sie das auch muskulär gut halten können. Ja, und dazu gehört dann einfach auch die Frage, was macht denn jetzt ein gutes Training aus?
Ja, also wir haben grundsätzlich eigentlich nur zwei Arten von Trainings, ein gutes und ein schlechtes Training. Das eine Training, das dem Pferd hilft, das Reitergewicht oder auch sich selbst tragen zu können, gesund zu bleiben, und das andere, das eben materialverschleißend ist und dem Pferd nicht hilft. Und es ist ja letztlich auch nicht nur eine Gusto-Frage, nach welcher Methode ich trainiere. Wir haben natürlich hier die medizinische Reitlehre, die trainingsphysiologische, neurophysiologische und vor allem auch biomechanische Grundlagen hat, also wissenschaftliche Basis, um eben zu einem entsprechenden Trainingsergebnis zu kommen, gepaart mit der langen hippologischen Tradition und Erfahrung, die natürlich wir nicht mehr selbst machen müssen, 400 Jahre Reitkultur nachzuholen oder 500 Jahre, sondern wir haben natürlich auch noch gesetzliche Vorgaben, nämlich das Tierschutzgesetz. Und da steht ganz klar drinnen, dass es verboten ist, einem Wirbeltier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden und Schäden zuzufügen. Und da sind wir, wenn wir die Pferde nicht richtig trainieren und wenn wir die Pferde nicht richtig füttern, sehr schnell in den Bereich des Leidens drinnen. Und wenn wir das in Richtung Strafgesetz weiter ausbauen, dann ist es sogar so, dass dort, wer ein Tier mutwillig tötet oder ihm unnötige Qualen zufügt, und das Qualen werden also Schmerzzustände, die nicht notwendigerweise körperlicher Natur sein müssen und über eine längere Zeit bestehen, subsumiert. Und da gehört es natürlich auch dazu, dass die Pferde ihre ethologischen Grundbedürfnisse ausleben können, sich ausreichend bewegen können und ausreichend Bewegung versteht der Gesetzgeber mehrmals die Woche freie Bewegung. Das heißt, unter mehrfach ist es also nicht nur einmal am Tag zu verstehen, sondern mehrmals in der Woche. Und wenn die freie Bewegung hier auch hier erwähnt wird, dann geht es darum, dass auch die Pferde mindestens 2 Stunden Koppel- oder Paddock-Aufenthalt haben, wo sie sich also unkontrolliert selbst bewegen können. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist natürlich auch, und das ist vielleicht in einer hippologischen Tradition zu sehen, die vielleicht heutzutage immer mehr in Vergessenheit gerät, dass die Reiter ihre Pferde nicht mehr lesen können. Wir haben ja sehr viele spätberufene Pferdemenschen oder Menschen mit Pferden vielmehr, die sich dann mit 30 oder 35 Jahren ihren Wunsch erfüllen und sich ein Pferd kaufen, aber natürlich wesentliche Grunderfahrungen mit dem Pferd über Jahrzehnte nicht gemacht haben und dadurch das Pferd in einer besonderen Situation sehen oder wegen und glauben, es ist halt so wie ein großer Hund, den man auch so partnerschaftlich behandeln muss. und vergisst aber darauf, dass das Pferd ein Pferd ist und auch pferdegerecht behandelt werden möchte. Das heißt, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auch herauszufinden, wo sind die individuellen Grenzen des jeweiligen Pferdes der psychischen und physischen Belastbarkeit, die auch dann zu einem richtigen Trainingsergebnis führen kann.
So, dann kommen wir jetzt zu einer wichtigen Frage. Wie sieht denn nun ein gesundes Reitpferd aus? Und das gesunde Reitpferd, unabhängig von seinem Exterieur, weil wir haben ja vom Haflinger über Fjordpferde, über die schönen Warmblüter oder Ibera, alles im Unterricht, geht es eigentlich darum, sich anzuschauen, und das macht auch den Titel aus, wie ist denn die Bemuskelung des Pferdes? Da geht es wirklich darum zu schauen, hat das Pferd eine ausgeprägte Muskulatur in der Oberlinie, also sprich im Bereich vom Knick über den Oberhals bis hin zum Widerriss weiter zur Schweifrübe, ist die Lende schön breit, haben wir hier ausgefüllte Bereiche hinter den Schulterblättern, weil da sind ganz häufig Kuhlen vorhanden, die wir nicht sehen wollen, haben wir vielleicht im Bereich vor dem Widerriss einen Axthieb, der immer ein Zeichen für Verspannung ist. Ist der Widerriss deutlich hervorgetreten oder ist er gut eingebettet in Muskulatur? Und auch dann in weiterer Folge, wie schaut denn nun die untere Muskelkette aus? Habe ich da einen Heubauch, der seitlich spitz hervortritt? Oder habe ich hier wirklich Muskulatur, schräge Bauchmuskulatur, die in Bewegung auch gut arbeiten kann? Wenn wir uns weiter anschauen, den Brustkorb. Brustkorb ist für mich auch immer von vorne betrachtet ein wichtiges Kriterium, um zu beurteilen, ist denn die Tragemuskulatur ausgeprägt? Haben wir einen breiten Schulterblattwinkel, der gut gefüllt ist durch Muskulatur, Zwischenraummuskulatur, oder haben wir Schulterblätter, die hervorstehen, unter den Schulterblättern kühlen und ein Brustbein, das deutlich abgesunken ist? Das sind alles Dinge, die man selbst beurteilen kann, wo man sich selbst Bilder im Internet anschauen kann, einfach auch lernen muss, sein Auge zu schulen.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass eben da diese hippologische Nulllinie gefunden werden muss. Und ein alter Lehrer von mir hat immer gesagt, ein klassisch gerittenes Pferd muss schöner, zufriedener und runder werden und selbstbewusster. Und das ist eigentlich ein ganz schöner Satz, denn schlussendlich spielt es keine Rolle, ob ich jetzt mit Gangpferden arbeite oder mit Pferden, die in der hohen Schule gehen oder Springpferden oder Distanzpferden oder Vielseitigkeitspferden. Es geht einfach darum, dass wir harmonische Grundproportionen haben und dass die Pferde durch die Arbeit zufriedener werden und auch ausstrahlungsstärker. Denn Pferde, die neurotisch werden, in irgendwelchen Muskelbereichen abbauen oder hypertroph werden, so auch möglich. Ja? Wenn ich denke zum Beispiel an die Unterhälse, oder auch an Pferde, die stark gegen die Hand gehen, mit sehr, sehr starken Genicken. Da habe ich immer sehr gern, wenn ich auf dem Pferd sitze, eben diese Pyramide bzw. dieses Dreieck mit einer breiten Basis und schmalen Spitzen. Ich habe auch immer sehr gerne den Viertelkreisbogen, der nach oben fest ausgefüllt ist mit Muskulatur, denn die Kopf-Hals-Achse ist ein ganz wichtiger Garant dafür, dass das Reitergewicht unterstützt wird in der Bewegung. Und wenn die schlecht ausgebildet ist und hinten noch die Kuhlen, wie wir schon gehört haben, hinter dem Schulterplatz zu sehen sind, dann kann man schon mit einer 99,9%igen Wahrscheinlichkeit ausgehen davon, dass das Pferd nicht über den Rücken korrekt gehen wird und auch gearbeitet wird und so auch natürlich sehr schnell in eine materialverschleißende Trageerschöpfung hineingeritten wird. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Man muss einfach viele unterschiedliche Pferdetypen auch sehen, denn es macht einen Unterschied, ob ich jetzt Vollblüte in Rennkondition oder irgendwelche Dinker oder Norica oder vielleicht Ibera beurteile, weil ich natürlich dann mich auf einen Pferdetypus eingeschaut habe. Aber letzten Endes geht es darum, kann das Pferd sich flüssiger bewegen, sind keine Taktstörungen vorhanden, sind gleichmäßige, regelmäßige, losgelassene Bewegungen da oder ist das Pferd einfach nur durch Spanntritte irgendwie aufgescheucht und erscheint spektakulär. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn sehr viele dieser Pferde, die so sind und nicht entsprechend Reitpferde-Points aufweisen, nämlich auch im Hinblick auf die Bemuskelung, sind dann sehr häufig auch immer wieder die im Aufbau befindlichen und immer wieder krank oder verletzt. Und das ist das, was wir eigentlich durch ein regelmäßiges und richtiges Grundaufbautraining sicherstellen müssen, dass das Pferd nicht im Zuge der Nutzung Schaden nimmt. Und das ist natürlich jetzt nicht nur eine Gusto-Frage, sondern auch eine Frage, dass wir im Tierschutz, wenn wir uns da gegen die Natur des Pferdes stellen, nämlich gegen die Idee, dass die Pferde gesund und fröhlich und gut und glücklich mit uns leben können, dann wird das sicherlich auch ein jähes Ende nehmen, obwohl die Pferde schon seit über tausenden von Jahren stete Begleiter in der Entwicklung des Menschen gewesen sind.
Das bringt uns nun zum eigentlich letzten und wichtigen Punkt der heutigen Folge, nämlich: Wie soll richtiges Training ausschauen? Aus meiner Sicht kann ich sagen, es muss vielseitig sein. Also ich beschäftige mich nicht jeden Tag mit dem Dressurtraining, wie schon erwähnt, sondern ich wechsle auch ab. Ich wechsle ab gymnastizierende Dressurarbeit mit gezielter Stangenarbeit, Geländetraining, Longieren und auch Handarbeit auf Trense. Und wie diese einzelnen Punkte am besten trainierbar sind oder worauf es genau ankommt, das kann uns Professor Stodolka sicher noch viel besser erklären.
Ja, im Grunde genommen muss jeder Trainingsmaßnahme eine Systemanalyse vorangehen, nämlich eine Exterieuranalyse, um einmal zu schauen, welche Leistungen ist das Pferd überhaupt geeignet. Und dann ist natürlich auch ganz wesentlich, dass wir die Erwartungen des Besitzers oder des Pferdehalters dann auch noch mit einbeziehen, um zu schauen, ob das überhaupt realistisch ist, was man von dem Pferd mit diesen Ausgangssituationen auch verlangen möge. Und dann als drittes, nicht ganz unwesentlicher Punkt, ist der Reiter oder die Reiterin auch in der Lage, das Verlangte oder das Gewünschte auch selbst umzusetzen. Es gibt ja sehr viele Fälle, wo dann eine entsprechende Forderung oder Idee im Raum steht und dann sieht man aber, dass die Leute nicht einmal im Trab gerade auf dem Pferd aussitzen können und die wollen dann hohe Schule reiten oder sich nicht galoppieren trauen und vielleicht springen möchten. Das schlussendlich müssen wir das alles einmal mit einbeziehen. Die gesundheitlichen Aspekte kommen ja auch noch dran, vor allem also im Reha-Bereich wird dann natürlich geschaut aus tierärztlicher Sicht, welche Möglichkeiten haben wir, in welchem Heilungsverlauf Bereich sind wir. Sind wir am Anfang, sind wir in der Mitte, sind wir am Ende? Und dann geht es darum, dass wir sehen, wie belastbar das Pferd ist. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Es gibt kein Kochbuchrezept, wo wir sagen können, machen Sie mit dem Pferd 7 Minuten das, 8 Minuten das und 3 Minuten das. Sondern es geht auch darum, wie die alten Meister schon gesagt haben, man sollte die Übung machen, solange das Pferd Atem hat. Geht es darum, auch zu sehen, vor allem im Aufbau, natürlich auch im täglichen Training, wie ist das Pferd auf die entsprechende Belastung reagieren. Das heißt, fängt es an, Zeichen von Diskomfort zu zeigen, fängt es an, Abwehrreaktionen zu zeigen, fängt es an, Müdigkeit zu zeigen, abzuschnauben und so weiter, dann muss man das Training entsprechend auf diese Situationen abstimmen. Das macht das Ganze zu einer Kunst, wie auch schon Rangel gesagt hat. Das große Problem des Trainings ist, dass wir nicht schemenhaft vorgehen dürfen, denn wenn wir das tun, werden Pferde sehr schnell psychisch überfordert. Und dadurch werden wir auch nicht zu einem entsprechenden Trainingsergebnis kommen, wenngleich wir vielleicht uns in einem sinnvollen Trainingssystem bewegen. Das heißt, man muss immer sehen, die individuellen Leistungsgrenzen des Pferdes. Die Bodenarbeit ist ein ganz, ganz wichtiges Tool, um zu beginnen, aber ist auch für mich immer nur der Startschuss. Ich bin keiner, der sagt, machen Sie Bodenarbeit, das ist das Reiten ersparen. Für mich ist das Ziel immer ein belastbares und gut funktionierendes Reitpferd zu erziehen und auch zu kreieren, eben durch entsprechende Maßnahmen, sei es die Handarbeit, sei es die Longenarbeit, sei es die Pilarenarbeit oder sei es Langzügelarbeit, das spielt dann keine Rolle, aber es geht einfach darum, dass das Ziel sein muss, ein tragfähiges und leistungsfähiges Pferd zu schaffen, das auch das Reitergewicht ohne Probleme tragen kann. Da gehört natürlich auch die Systemanalyse, die Beurteilung der Besattelung und des Hufbeschlags und der Zahngesundheit dazu, ist die Zäumung richtig und natürlich auch der Sitz des Reiters, der natürlich Teil des Problems und Teil der Lösung sein kann.
Ja, und da kommen wir dann jetzt langsam zu einem Ende, denn wie ihr schon gehört habt, ist das ja nicht ein kurz abhandelbares Thema, sondern wir können das in 100 unzählige kleine Themen aufdröseln, was wir auch vorhaben, in Zukunft zu tun. Und euch gern auf unsere Reise, auf unseren Diskurs mitnehmen. Das der sich immer mit dem gesunden Reitpferd beschäftigen wird und dem hippologischen Fachen.
Richtiges Reiten ist angewandter Tierschutz. Denn die Hippologie und Pferdewissenschaft ist eine Wissenschaft, die sich aus vielen, vielen kleinen Teilbereichen ergibt und die muss man halt beherrschen und dem Pferd wirklich nachhaltig und sinnvoll helfen können. In diesem Sinne recht herzlichen Dank fürs Zuhören.
Vielen Dank.